das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens. Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Kübler, Redakteure aus dem Feuilleton. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturschock. Diese Woche ist es etwas anders als normalerweise. Ne? Also erstmal müssen wir vielleicht sagen, dass wir sehr, sehr lange nicht da waren. Also wir wollten eine kleine Sommerpause machen. Und diese Sommerpause, man kann ja, wenn man aus dem Fenster guckt, schon feststellen, dass der Sommer lange vorbei ist. Ja. Hanna, was war los? Wieso ist das gleich eine mehrmonatige Auszeit geworden?
Ja, aufgrund zweier existenzieller Ereignisse. Bei dir einem sehr tragischen und bei mir einem sehr freudigen. Dein Vater ist gestorben und ich bin Mutter geworden. Und beides hat uns dann so auf natürlich sehr unterschiedliche Art und Weise bewegt, dass wir uns eine Zeit lang nicht in der Lage gesehen haben, hier weiter zu quatschen. Und jetzt sind wir aber zurück und haben uns einigermaßen gefangen und haben aber auch gesagt, wir wollen jetzt die allererste Folge genau diesen Themen widmen. Natürlich jetzt nicht nur aus so ganz plump persönlicher Perspektive, sondern indem wir versuchen, ein bisschen kulturell darüber zu reden.
Ja, und das ist vielleicht auch gar nicht nur aufgesetzt, weil also als wir darüber nachgedacht haben, das schien uns ja regelrecht natürlich, jetzt auch darüber zu sprechen, weil das eben so für uns beide die mit Abstand bestimmenden Themen der Vergangenheit, der jüngeren Vergangenheit waren, habe ich dann gedacht, ja erstmal, also muss man da künstlich irgendwas konstruieren dafür, dass man Kultur und diese Ereignisse, die ja sehr natürliche Ereignisse, also eigentlich das Gegenteil von Kulturereignissen sind, zusammenbringt. Aber ich habe auch bei mir einfach festgestellt, dass im Falle halt eines Todes und eines Sterbens, das war wirklich ein sehr langsames Sterben im Fall von meinem Vater, das zwar absehbar war, aber sich dann doch lange, lange hinzog und eben auf ein sehr unbekanntes Datum hingeht, vielleicht ein bisschen anders als bei einer Geburt. Man weiß eben überhaupt nicht, in welcher Woche oder in welchem Monat das dann passiert tatsächlich, dass mir die Beschäftigung mit Kulturerzeugnissen sehr geholfen hat. Mhm. Also das ist dann vielleicht, also das wäre schon die erste These und vielleicht trifft das ja auch auf die Geburt zu, weil wir wollen natürlich auch so ein bisschen versuchen, ob wir das irgendwie eng führen können, diese beiden so super existenziellen Dinge, mit denen das Leben anfängt und das Leben auch wieder aufhört, dass man sozusagen über diese Dinge womöglich nicht richtig gut sprechen kann. Also das ist mir beim Tod eben so aufgefallen. Der ist so sehr einer anderen Realität angehörig. Er ist eben das, was nicht mehr das Leben ist, dass es mir ganz, ganz schwer war, darüber Dinge also direkt zu artikulieren. Und die Kultur oder Bücher, Filme etc. sind eben auch symbolische Möglichkeiten, das Unaussprechliche sozusagen begreifbar zu machen.
Wir haben es ja auch so gemacht, dass wir Texte mitgebracht haben. Du hast den Tod des Iwan Iljitsch mitgebracht von Leo Tolstoi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und vielleicht teilen wir es auch ein bisschen so ein, dass wir die erste Hälfte des Gesprächs, das wir jetzt haben, uns mehr dem Tod zu wenden und danach dann uns der Geburt zu wenden. Also wobei natürlich beides die ganze Zeit auch immer überlappen wird. Aber vielleicht magst du erst mal erzählen, was du gelesen hast oder in welcher Form dir denn diese kulturellen Verarbeitungen oder Symbolisierungen, wie du das gerade gesagt hast, geholfen haben oder wie die dich begleitet haben.
Ja, also erstmal finde ich es eine gute Idee, das so zu machen. Dann enden wir auch auf einer etwas optimistischeren Note, sozusagen. Ja. Ne? Und also in meinem Fall war es jetzt so, dass also mein Vater ist am 14. September gestorben. Mhm. Das ist jetzt also etwa, bald 2 Monate her, noch nicht ganz, 7 Wochen oder so, 8 Wochen. Und ich habe in der direkten Zeit die sozusagen dem Tod vorausgegangen ist und auch die unmittelbare Zeit, die ihm folgte, habe ich erstmal, da war ich nicht in der Lage. Also da habe ich wirklich, was ich ehrlich gemacht habe, ist, ich habe so Schach auf dem iPhone gespielt. Mhm. Also so, das ist schon meine Mutter, also mein Vater ist zu Hause gestorben und wir haben ihn gepflegt, monatelang vorher. Mhm. Dass es sie schon richtig genervt hat, weil ich irgendwie immer da rumsaß und auf meinem iPhone rumtippte und die wollte irgendwann wissen, was machst du denn da? Da sah sie, ich spiele Schach und das hielt sie dann für völlig idiotisch und unverständlich im Prinzip. Und ich habe es auch selber nicht wirklich kapiert, dass ich das schon so regelrecht manisch irgendwie machte.
Das heißt, du konntest nicht mehr lesen?
Ich konnte nicht lesen und ich konnte auch keine Filme gucken. Das war mir viel zu, das hat mit dieser Krassheit der unmittelbaren Erfahrung, hatte das einfach zu wenig dann zu tun. Ja. Ne, weil man muss sich ja darauf einlassen, regelrecht. Ja. Also sobald du musst ja überhaupt in der Lage sein, seelisch dich zu interessieren für das, was du da siehst. Ja. Und das war dieses Talent war mir abhanden gekommen. Ja. In der Woche vielleicht vorher und auch in den 5, 6, 7, 8 Tagen danach.
Das ist interessant, weil wir versuchen jetzt ja die beiden Themen eng zu führen, auch wenn es manchmal vielleicht fast makaber wirkt, dann so feuilletonistisch gleich einzuspringen. Das ist insofern interessant, ist, dass das immer genau das ist, was meine Mutter von der Zeit nach meiner Geburt berichtet hat, dass ihr jedes Interesse für die Kultur abhanden gekommen ist und auch für die Politik. Also sie konnte nicht lesen. Sie hat ein Jahr lang oder so quasi kein Buch gelesen, obwohl sie sonst eine manische Leserin ist. Und nicht aus Zeitmangel, sondern eben aus einem ähnlichen existenziellen Desinteresse, wie du das jetzt für deine Situation schilderst, heraus. Ich muss sagen, mir geht das momentan gar nicht so. Also ich komme aus anderen Gründen nicht so viel zum Lesen, wie ich es gerne würde. Aber da scheint schon so eine erste Gemeinsamkeit zu sein, die vielleicht von der Existenzialität her rührt.
Also ich habe zufällig jetzt kürzlich, also es ist relativ schnell wiedergekommen. Also ich mache das jetzt doch sehr viel. Ich gucke viele Filme und lese viel und so. Kürzlich war übrigens, deswegen, ich muss gar nicht nur bei Ivan Illich bleiben. Also du hast völlig recht, da hatten wir schon drüber gesprochen. Der interessiert mich auch weiterhin sehr. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit aber noch ein paar andere Sachen entdeckt, die irgendwie auch da ganz gut passen. Und zum Beispiel zu diesem ganzen Schachspiel läuft ja gerade auf Netflix The Queen's Gambit. Haben viele Leute schon gesehen, die haben das auch ziemlich prominent eingespielt. Also ich glaube, bei den meisten Leuten poppt das ziemlich schnell am ersten Bildschirm auf, sozusagen, wenn man Netflix aufmacht. Und das ist die Geschichte von einem Waisenmädchen, das dann irgendwie auch ihre ganze Trauer über den Tod der Mutter, und der Vater ist lange, es war eine kaputte Familie, der ist lange weg, ins Schachspiel interessanterweise gießt. Ja, das war dann das Schachspiel. Bei mir hat es dann auch übrigens sofort wieder aufgehört. Ich mag Schach eh. Ja, ist wirklich witzig. Ja. Also es sind auch seltsame Zufälle, aber so ist es ja oft, dass man, wenn man irgendwie für irgendwas aufgeschlossen ist, dass man plötzlich Erlebnisse hat in der Realität, die irgendwie korrespondieren dazu. Ja. Ne? Und man denkt sich seltsam. Das ist so fast, als wäre es da bestimmt gewesen. Absolut. Aber vielleicht ist es eben auch einfach ein Zufall, den man normalerweise nicht wahrgenommen hätte, wenn man nicht sozusagen diese Bereitschaft hätte, sich auf sowas einzulassen. Ja. Ne? Und deswegen, ich glaube auch, also dieses Schachspiel, nur um das noch ganz schnell abzuschließen, das ist so ein bisschen, vielleicht ist das auch eine kleine autistische Seite von mir oder so. Mhm. Also das hat ja ich glaube im Nachhinein, was mich da so fasziniert hat, ist dieser abgeschlossene Raum, der nach ganz festen Regeln funktioniert. Mhm. Das ist eben das, was was dich völlig, auch wenn du dich sozusagen, also wenn du dich jetzt nicht mehr beschäftigen kannst mit irgendwie einer komplizierten Narration, wie in einem Buch oder in einem Film, in diesem Schachspiel folgt ja alles nach bestimmten Regeln. Du bist auch ziemlich unter Druck, weil du dauernd ziehen musst. Und du wirst da hineingesogen in diese, also wenn man überhaupt dafür empfänglich ist, wenn man das mag, glaube ich. Das hat dann so eine ganz eigene Logik und eine ganz eigene Welt, die irgendwie diesen Rest, dieses restliche furchtbare Schicksal, das man gerade durchleiden muss, ausblendet. Und ich vermute, so ungefähr muss das gewesen sein. Und das hat mir dann irgendwie da wieder Struktur, könnte man wirklich sagen, in diesen 64 schwarz-weißen Feldern gegeben in dieser Zeit.
Aber würdest du sagen, dass das Sterben das ist, was keine Struktur hat?
Also das ist, da könnte man jetzt schon sofort zu Ivan Illich kommen, weil ich habe mir dann direkt danach überlegt, was sind denn überhaupt so große, also als ich überhaupt emotional wieder in der Lage war, so ein bisschen mir solche Gedanken zu machen, was sind denn Texte der Weltliteratur gewissermaßen, die sowas behandeln, also die das Sterben behandeln, durch die ich vielleicht meine eigenen Erfahrungen, aber auch besonders die Erfahrungen, durch die mein Vater gegangen ist und die sich eben nicht mehr mitteilen lassen. Das ist ja auch so, also er ist regelrecht so bilderbuchmäßig gestorben, was nicht heißt, dass es sehr schön ist, sondern nur, dass es so ist, wie es in den ganzen Heftchen der Palliativmediziner oder so, die einem so ausgehändigt werden, beschrieben ist, dass zum Beispiel Tage vor dem Tod gar kein Bewusstsein mehr da ist und so. Ne? Also es ist dann wirklich wie so ein komatöser Zustand. Mhm. Und die ganze Familie sitzt da und fragt sich, was geht in ihm denn wohl vor? Mhm. Ne? Und das ist halt auch so furchtbar, dass man das verliert, dass man das schon lange vor dem Tod verliert, entfernt er sich. Entfernt er sich völlig und ist in seiner eigenen Welt. Er ist ja noch offensichtlich lebendig. Es gibt auch manchmal Wortäußerungen, Tonäußerungen oder Bewegungen, rasche Bewegungen, wie auch immer, so Stöhnen, so, und auch die Augen sind manchmal geschlossen, manchmal sind sie auf, aber man verliert völlig die Möglichkeit zu kommunizieren. Und ein ganz zentraler Text ist eben, ich kannte den vorher vom Namen oder mir war auch, also ich musste dann, der ist mir schnell eingefallen, ich hatte ihn aber nie gelesen, der Tod von Ivan Illich, der Tod des Ivan Illich, Tod des Ivan Illich, ne, von Tolstoi in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geschrieben. Und das ist im Grunde ein Kurzroman, eine Novelle, so, ich weiß gar nicht genau, 100 Seiten ungefähr lang. Ich habe ihn vor allen Dingen als Audiobuch gehört, also vorgelesen. Es gibt so eine ganz tolle Fassung von Gerd Westphal, dem großen Schauspieler aus den 80er Jahren, wahrscheinlich zum 100. Jubiläum aufgenommen. Und das ist völlig, das ist so einzigartig dadurch, dass es aus der Perspektive des Sterbenden erzählt ist. Komplett, also wirklich so 100 Seiten.
Die es ja eigentlich nicht gibt, diese Perspektive. Genau. Weil derjenige, der gestorben ist, ja nicht nachträglich darüber berichten kann.
So ist es. Wird nie eine Perspektive, also ich meine, er ist nicht wirklich tot. Der letzte Satz lautet, und er starb. Damit endet dann die Novelle. Das heißt, er ist schon noch am Leben.
Und ist es davor ein Ich-Erzähler? Also switcht es dann in die personale Perspektive an der Stelle?
Also ja, also wie gesagt, ich habe es halt nur gehört und eben gelesen gehört. Und deswegen wirkt es wahnsinnig so aus der Ich-Perspektive. Ich müsste echt drüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist die ganze Zeit personal, aber der Erzähler ist im Kopf dieses Menschen. Ja. Und es werden wirklich Motivationen, Dinge, die er bereut, Dinge, auf die er sich noch freut, was seine Gedanken wirklich werden, chronistisch erzählt. Mhm. Und Tolstoi macht das halt unglaublich toll. Also es ist so eine bewegende Geschichte. Und also zum Beispiel stellt man fest, es ist in diesem Fall auch ein sehr typisches Leben wahrscheinlich. Also ein Leben, das so wie, also natürlich 19. Jahrhundert, ne? Es ist von unserer Realität jetzt doch einigermaßen weit entfernt. Dieser Iljitsch ist so ein Beamter in diesem am Zarenhof im weitesten Sinne und hat eine schöne Frau, er macht Karriere, er wird irgendwie immer reicher, er richtet sein Haus ganz toll ein, die Ehe ist scheiße, weil die Frau ist zwar schön, aber so richtig verstehen sie sich nicht. Mhm. Und es ist also sehr, sehr typisch, emblematisch, also eindeutig wollte Tolstoi das auch. Mhm. Also ein irgendwie schon kein reiner Durchschnittsbürger, also, aber schon ein bisschen höher gestellt, aber trotzdem, er ist sozusagen, er ist auch kein Künstler, er ist ein Spießer eigentlich, aber ein durchaus intelligenter Spießer, den das auch stört zum Teil, etc. Und auf dem Totenbett, also der stirbt sehr früh, der ist kein alter Mann, der stirbt also mit Mitte 40 an Krebs vermutlich, das wird nie gesagt. Das ist ja auch damals sehr schwer zu diagnostizieren gewesen. Es kommen auch lauter Ärzte und auch übrigens alles Dinge, mit denen ich mich dann sehr identifizieren konnte, weil das war bei uns im Grunde genommen auch so. Also ich habe auch einfach festgestellt, wenn man das so direkt nebeneinander liest, die Medizin des ausgehenden 19. Jahrhunderts und die Medizin des frühen 20. Jahrhunderts ist bei sehr gravierenden Krankheiten, die dann eben zum Tod führen. Und wir sehen also die Leute sterben ja überall immer noch sehr viel sozusagen. Ja, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Ja, wir haben vielleicht jetzt Tomografen und so weiter, aber letztlich ist, und ganz klar ist es auch nicht. Ne? Da flimmern dann irgendwelche Dinger und so weiter und da, die haben halt Aderlass noch gemacht und so weiter. Und irgendwann war man halt tot. Und dieser Ivan Iljitsch bereut eben auch sehr viel, beziehungsweise Prioritäten verschieben sich halt. Ja. Ne? Und am Ende ist irgendwie der Einzige, den er noch, also er fängt regelrecht seine Familie an zu hassen, weil die seiner Meinung nach viel zu wenig das Existenzielle dieser Situation begreifen. Und der Einzige, den er noch gelten lassen kann, ist so ein dummer Knecht, weil der eben Menschlichkeit beweist angesichts dieses nahenden Todes. Ist auch der Einzige, der das sozusagen zugibt, der mal mit ihm darüber, also der wirklich sagt, sie sterben ja und so weiter. Die anderen würden das gar nicht über die Lippen bringen. Und der ist immer nachts da und hält seine Füße hoch, weil es gibt ihm irgendwie Erleichterung, wenn jemand seine Füße hochhält. Die Ärzte lachen ihn aus dafür, aber ne, ein Sterbender auf seinem Sterbebett, der... wenn der halt möchte, dass seine Füße hochgehalten werden, dann hilft es ihm wenig, wenn er ausgelacht wird von den Ärzten dafür und so. Und ja, und es war einfach eine sehr, also es ist unglaublich berührend aufgeschrieben und in der Zeit nach dem Tod hat mich vermutlich vor allen Dingen das auch sehr beschäftigt, was eben ihm durch den Kopf gegangen ist, als er gestorben ist. Und natürlich ist das jetzt keine Blaupause dafür, aber es hat auch natürlich was Reinigendes sozusagen, sich einfach damit zu beschäftigen und dem Zeit zu geben sozusagen.
Das ist ja echt auch die große Frage nach der Perspektive. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass man vom Sterben erzählt. In dem, was du gerade sagst, wird ja exemplarisch wirklich die strukturelle Unmöglichkeit dieses Unterfangens. Klar, also eine Perspektive, wenn man über Literatur jetzt spricht, scheint ja zu sein, dass es dann um Fragestellungen geht, die sich an das Sterben anschließen, also um existenzielle Fragestellungen, um die Frage nach der eigenen Durchschnittlichkeit, um die Frage danach, ob man sein Leben vielleicht verwirkt hat, ob man das Leben sinnvoll gelebt hat. Und das sind ja Fragen, die uns eigentlich auch jenseits des konkreten Sterbens natürlich beschäftigen, weil sie Fragen der menschlichen Existenz sind. Okay. Und damit hat man fast so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Frage, also was ist dieses Sterben, das erzählt wird? Kann das Sterben selbst überhaupt erzählt werden? Oder ist es natürlich immer eine Imagination, die sich da drüber legt? In der Fall ja auch die eines Lebenden. Tolstoi selbst ist nicht gestorben. Er hat sich diese Figur ausgedacht, der er diese Ideen, Wörter, Fragen, dieses Ringen in den Mund legt. Aber er kann es nicht erzählen. Und auch derjenige, der real stirbt, könnte es nicht erzählen, weil er wahrscheinlich den Abstand gar nicht mehr hätte.
Übrigens noch, das ist vielleicht jetzt sozusagen... Ja, es führt, es ist eine minimale Abschweifung, aber es ist sehr interessant, fällt mir gerade wieder ein. Es hat mich auch erstaunt, das zu hören, weil du eben sagst, er hat diese Figur erfunden. Das stimmt natürlich, er hat die erfunden, aber es gibt ein reales Vorbild dieser Figur, die auch Ivan Ilitsch hieß und dann aber einen anderen Nachnamen. Es gibt noch einen Nachnamen, ich habe mal auch vergessen, den Nachnamen, der wird einmal oder zweimal genannt in dieser Novelle. Und diese reale Person ist eben auch sehr jung gestorben. Und Tolstoi hatte von dessen Bruder Aufzeichnungen, wie dieses Sterben vonstatten gegangen ist und hat sich daran orientiert. Das ist sozusagen so das äußere Drehbuch oder waren so die Koordinaten, die er dann ausgefüllt hat mit mit diesen ganzen Gedanken. Und noch irrer ist, dieser Bruder, der hieß Menschikow, wenn ich mich nicht täusche. Und dieser Menschikow war ein, oder wurde dann vor allen Dingen, ein unglaublich berühmter Immunologe. Der hat auch den Nobelpreis, ich glaube, er hat sogar zweimal den Nobelpreis bekommen, der sich vor allen Dingen mit der Bekämpfung des Todes auseinandersetzte. Also deswegen auch Immunologie. Der hat unter anderem die Makrophagen und Mikrophagen, diese kleinen Viecher, die im Immunsystem sind und die bösen Bakterien und Viren auffressen, die wir, also von denen wir jetzt auch häufig reden, wenn es irgendwie um Corona geht, etc. Das hat dieser Menschikow entdeckt. Anfang des 20. Jahrhunderts war das dann in Paris. Und am Ende seines Lebens war er wirklich so eine Art populärwissenschaftlicher Schriftsteller, der vor allen Dingen dafür berühmt und bekannt war, dass er sagte, die Menschheit wird eines Tages den Tod besiegt haben. Das war wirklich so sein großes Thema. Er hat es, glaube ich, über so Joghurt und irgendwelche, also solche Joghurtkulturen, da dachte er, da steckt die Lösung drin. Wir müssten nur alle Entzündungsprozesse aus dem Körper verbannen und indem man diese kleinen Bakterien, so gute Bakterienkulturen überall ansiedelt im Körper, die würden dann diese Entzündungen wegmachen und dann stünde eigentlich dem also unendlichen Leben nichts mehr Wege. Also ich fand das eine irre Koinzidenz auch, dass bei Tolstoi ist halt eigentlich das Gegenteil der Fall. Also Tolstoi ist sozusagen der große Antirationalist oder derjenige, der eben nicht glaubt, dass die Wissenschaft alles regeln wird, sondern dem es vielmehr eben genau um solche Fragen geht, wie du sie eben angesprochen hast. Was ist das Richtige und das gute Leben und so weiter und nicht einfach nur jetzt eine Unsterblichkeit herstellen möchte.
Hat es dir denn konkret geholfen, über das Sterben zu lesen? Also wir haben jetzt so ein bisschen auch Sachen vermischt, also genau, zuerst es fallen mehrere Phänomene zusammen. Also zuerst hast du gesagt, du kannst nicht mehr lesen oder es gab eine Zeit, in der du nicht mehr gelesen hast, in der du keine Filme mehr geschaut hast. Dann hast du jetzt natürlich auch in Vorbereitung unseres Podcast-Texte konkret über das Sterben gelesen. Hat dir das geholfen, über das Sterben zu lesen oder hat es dir geholfen, überhaupt zu lesen? Und das hat sich für dich so daran angeschlossen.
Ja, also im Grunde ist das ein dreistufiger Prozess. So habe ich es vorhin tatsächlich nochmal, habe ich drüber nachgedacht. Also danke auch für die Frage. Es war wirklich genau was, wo ich heute Nachmittag mir Gedanken zu gemacht habe. Weil man könnte ja sagen, Ivan Ilitsch würde jetzt symbolisieren das Sterben selbst. Da ist jetzt also eine Geschichte, die Perspektive des Sterbenden einnimmt. Und man hat da die Möglichkeit sozusagen, das nochmal zu vergegenwärtigen und auch mit der womöglich dann eben eigenen Erfahrung abzugleichen. Mhm. So, und auch dadurch was zu verarbeiten. Dann gibt's noch, hatte ich noch einen zweiten Gegenstand sozusagen, der mir da sehr geholfen hat. Und ich hatte tatsächlich selber noch drauf gedrungen, das noch mit meinem Vater zu schauen, ein Film. Also auch Filme waren für uns in meiner Kindheit immer ganz wichtig. Papa hat mich häufig gerufen, wenn irgendwie ein Film kam, den er bemerkenswert fand. Also zum Beispiel hat er mal irgendwo gesagt, ich solle vorbeikommen und das war dann Fahrstuhl zum Schafott von Louis Malle, wie sich rausstellte. Und da sagte er, achte mal besonders auf die Musik und so. Und ich hörte dann, es war ganz tolle Musik, aber er hatte überhaupt nicht gesagt, was das war. Und später, Jahre später, glaube ich, war es, dass ich feststellte, dass das von Miles Davis ein Soundtrack war, zum Beispiel. Und also solche Ereignisse hatten wir ziemlich viel und wir haben auch sehr viele Science-Fiction-Filme geguckt, weil mein Vater ein Astrophysiker war. Übrigens einer, der immer gesagt hat, da hat er mich sehr geschockt, als wir kleine Kinder waren noch, dass er gerne Astronaut eigentlich geworden wäre und nicht Astrophysiker. Es war ihm verbaut. Es war ihm verbaut, dieser Weg, weil er sich irgendwie in seiner Kindheit eine Hand abgesprengt hatte. Das ist auch eine lange andere Geschichte. Also er hatte nur eine Hand und da kann man natürlich kein Astronaut mehr werden. Und aber er hatte lebenslang eine Faszination für Science-Fiction-Literatur und so Odyssee im Weltraum etc. Mhm. Sowas haben wir geguckt. Und kurz vor seinem Tod, da war er eben noch relativ fit, also so fit, dass er Filme gucken konnte. Vielleicht, es war so ein Monat ungefähr vorher, würde ich sagen, irgendwann im Laufe des August. Da habe ich ihn gebeten, doch mit mir nochmal Ad Astra zu gucken. Ich hatte den auch noch nicht gesehen, aber ich wusste, worum es ging. Von James Gray vom letzten Jahr. Dieser Film, der ist recht weithin auch rezipiert worden. Ich glaube, er ist in Venedig oder so, hatte er Premiere mit Brad Pitt. Brad Pitt hat ihn auch mitproduziert. Und es ist dieser, so ein, im Grunde ein Kammerspiel im Weltraum, wo ein Sohn seinen Vater sucht. Tatsächlich. Und das war mir klar, dass es darum ging. Und auch Papas Sterben war schon wirklich ja im Gange und der Tod abzusehen. Und ich dachte vielleicht, also ich habe das schon fast so ein bisschen antizipiert, vielleicht könnte das nochmal ein Moment sein oder einfach eine Handlung, diesen Film mit ihm zusammenzuschauen, den ich dann später, also mit dem ich später irgendwie was emotional auch wieder anfangen kann. Also eben auch eine symbolische Äußerung, weil es war schwierig mit ihm. Er wollte auch nicht über den Tod reden, mein Vater jetzt selbst. Ja. Und ich dachte vielleicht, wenn man sowas guckt, also wenn man das eben, wenn man so eine Art symbolische Äußerung findet, gibt es da vielleicht dann wieder bessere Möglichkeiten. Und tatsächlich, das ist dann eben ein Film, ne, wenn ich eben gesagt habe, Ivan Illich ist sozusagen das Sterben aus der Perspektive des Sterbenden. Hier geht es jetzt wirklich auch dann schon mehr um den Sohn eben, um denjenigen, der nochmal, der den verschollenen Vater in dem Fall und den totgeglaubten Vater, so ist es in dem Film, also ein Vater, der selber Astronaut war und irgendwie weit, weit weggeflogen ist und einfach nie wiedergekommen. Und das ist schon 20 Jahre her und so. Der Sohn ist erwachsen geworden, inzwischen ist eben Brad Pitt. Und eines Tages bekommt er, der auch Astronaut geworden ist, also die gleiche Karriere eingeschlagen hat, bekommt die Nachricht, dass offenbar sein Vater noch lebt und er muss da jetzt hin, um den von irgendwas Furchtbaren, der ist offenbar wahnsinnig geworden und bedroht die Erde. Es ist also dann so ein bisschen, genau, da wird es so ein bisschen klischee-mäßig schon beinahe, aber nur kurz, das dient eigentlich nur dazu, diese Handlung in Gang zu setzen, in der dann Brad Pitt selber immer weiter sich entfernt von der Erde und halt in diese Einsamkeit reist, wo sein Vater diese letzten 20 Jahre war, mit ihm eben noch eine Begegnung hat und dann doch auch alleine wieder zurück muss sozusagen. Und das hat mich auch schon wahnsinnig bewegt, während ich das gesehen habe und auch danach. Und das wäre vielleicht so ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man eben vor dieser kosmischen Tapete regelrecht eine ganz kleine Geschichte, also natürlich auch eine große Geschichte, aber eben eine, die man eigentlich nicht in diesen kosmischen Dimensionen, man braucht nicht das Weltall dafür, aber es ist halt eine sehr gute Metapher, finde ich, für jemanden, der halt so sehr verschwindet, wie es eben dann der Tod bedeutet. Dass man nie eine Chance mehr hat, sich ihm auch zu nähern. Das konstruiert halt dieser Film ganz kurz, so in der Erinnerung gewissermaßen. Und dann aber für immer loslassen muss. Mhm. Und zum Beispiel direkt unmittelbar nach dem Tod hat eine Freundin mich angerufen und hat eine sehr schöne Sache mir gesagt, die mich enorm getröstet hat. Die hat nämlich auch schon sehr früh ihre Eltern verloren, im Kindesalter eigentlich oder so mit Anfang 20. Und die sagte mir, dass tatsächlich dieser Tod natürlich eine absolute Endgültigkeit darstellt, aber in einer gewissen Weise auch doch noch eine Art Potenzial von Entwicklung beinhaltet, als man selber älter wird und diese andere Person, die jetzt gestorben ist, eben so gut kennt, ne, dadurch, dass es dann so nah Verwandter, also zum Beispiel der Vater oder wie auch immer war, dass man die sich vergegenwärtigen kann, dass man die in Situationen fast schon beliebig hervorrufen kann und sich vorstellen kann, die wäre anwesend und antizipieren kann, wie die sich verhalten würde, zumindest mehr oder weniger. Und besonders, das fand ich so das Interessanteste an dem, was sie sagte, dadurch, dass man selber älter wird und sich auch selber verändert, versteht man Dinge anders. Also diese Person bleibt zwar die gleiche, aber das Verhältnis verändert sich nochmal zu dieser Person gewissermaßen, durch die eigene Reife gewissermaßen. Ja. Das vielleicht erzählt eben auch dieser Film Ad Astra und das fand ich auch schon ganz, ganz toll.
Das ist faszinierend, das ist ja auch das, was man mit den eigenen Eltern, wenn sie leben, auch schon hat, während man älter wird, dass sich eigentlich das Verhältnis zu den Kindheitserinnerungen und eben zum Verhalten der Eltern maßgeblich ändert nochmal, so eine semantische Auswalzung oder irgendwie Entfaltung, die im Laufe des Lebens eintritt, auch ganz stark, wenn man dann eigene Kinder hat, finde ich, dann verändert sich der Blickwinkel ja auch nochmal. Es ist interessant, dass es eigentlich gar nicht so viel mit dem realen Verhalten der Person zu tun hat, auf die sich diese Projektionen, die es ja auch sind, beziehen, sondern eben mit dem eigenen Älterwerden, mit dem eigenen Verstehen, mit dem eigenen Einholen von diesem unendlich Reichen, was da war, in so einen Verstehensraum, was ohnehin passiert. Ja, das ist total interessant.
Ja. Ja, Hanna, vielleicht können wir auch schon, also ich hätte sonst noch ein drittes, aber wir müssen auch nicht unbedingt direkt jetzt darüber sprechen. Vielleicht ergibt sich ja auch gleich noch die Chance. Aber
alles verweist ja auf alles.
Ja, das stimmt. Wäre nur noch ein kleiner Tipp, nämlich von Joan Didion, das Jahr des magischen Denkens.
Ja, hatte ich angefangen mal. Es ist so traurig. Das ist sie hat ja sowohl ihre Tochter verloren als auch ihren Mann. Also ich glaube zuerst ihren Mann und dann ihre Tochter, die schwer alkoholkrank war. Ne?
War sie das? Das weiß
ja,
ich
doch,
gar nicht.
Ja, ich glaube schon.
Aber die hatte dann irgendwie Lungenentzündung und,
ja,
und Sepsis und nur noch irgendwas anderes. Aber mit dem Alkohol wusste
ja,
ich nicht.
Ja, also, das waren unter anderem auch Folgen ihrer.
Aber ich glaube von dem Tod der Tochter handelt dann vor allen Dingen das Nachfolgebuch. Das ist dann irgendwie Blue Nights oder so, glaube ich.
Ach, das mag sein, dass ich das gelesen habe und nicht das andere.
Weil das andere war ein bisschen vorher, also das ist tatsächlich ziemlich gleichzeitig passiert. Aber ich glaube, als sie das Buch geschrieben hat, war die Tochter noch nicht tot, sondern die lag die ganze Zeit im Krankenhaus. Die ist sozusagen direkt, als das Buch rauskam, ist sie dann auch noch gestorben. Und das war halt so die 30-jährige oder 31-jährige Tochter vielleicht oder so.
Ja.
Und der Mann war natürlich, der war schon älter, der war, glaube ich, über 80. Und sie hat, also
auch ein bekannter Schriftsteller. Genau,
auch ein bekannter Schriftsteller, James Dunn, glaube ich. Und Dunn heißt er auf alle Fälle.
D-U-N-N-E.
Genau.
Ja.
Und der irgendwie, die Tochter war schon im Krankenhaus, als dann der Mann plötzlich starb. So wirklich von einem Augenblick auf den anderen. Und genau, die Tochter blieb lange im Krankenhaus. Der geht es dann wieder besser. Das erzählt sie auch alles in dem Buch. Und der Tod ist sozusagen dann nicht mehr, also das Buch selbst weiß noch nichts vom Tod dieser Tochter, aber eben dann das Nachfolgebuch. Und das wäre vielleicht, und das dann nur noch so als Abschluss quasi. Also ich lese es gerade, ich bin noch gar nicht fertig, weil ich auch am längsten dazu nicht in der Lage war. Weil im Gegensatz auch zu diesen anderen beiden kleinen Beispielen, die ich da eben genannt habe, ist dieses Buch halt das, dass ich einfach auch thematisch mit dem Leiden sozusagen.
Ja, das ist nicht fiktive ja irgendwo auch, oder? Also der Tod des Ivan Iljitsch, das stelle ich mir irgendwie sehr aufgehoben vor, im Sinne von, dass es eine hohe literarische Form hat und eine hohe Stilisierung hat. Das andere ist dann ja eher die Vater-Sohn-Beziehung und das Existenzielle als Film. Und das ist dann eben sozusagen
das ist jetzt hier
in der Memoir-Form, die
genau.
Didion ja dann
und die richtige Trauer.
Leiden eben,
und
die Trauer.
Die Trauer. Und diese, und das ist halt eine, und da ist man dann auch wirklich, wirklich auch bei sich total angekommen. Und das ist fällt mir momentan noch echt schwer, also da voll reinzugehen. Und das einfach, weil das bei ihr natürlich dann auch, es wird einem symbolisch leichter gemacht. Man folgt ihrer Trauer, Joan Didions Trauer, aber die ist halt auch so parallel in so vielem, dass man dann sozusagen einfach, also dass es immer noch überwältigend ist eigentlich. Und zum Beispiel meine Mutter, die natürlich noch viel näher da drin steckt in der ganzen Geschichte, weil sie einfach mit ihm zusammengelebt hat und er einfach ganz essentieller Teil ihres Lebens war. Im Alltag, jeden Tag, das ist bei mir natürlich was anderes gewesen, wo ich ja schon lange, lange nicht mehr zu Hause wohne. Die ist überhaupt nicht in der Lage, zum Beispiel, ich habe ihr das auch mal kurz nahegelegt, aber sie wusste das auch schon, sie hat das glaube ich schon zu Hause stehen, aber sie sagt, sie schafft es überhaupt nicht, sie kann nicht mal die erste Seite lesen im Prinzip. Und auch Joan Didion übrigens hat das Buch erst, glaube ich, 9 oder 10 Monate anfangen können nach dem Tod des Mannes. Also vorher war sie war auch zum Schreiben nicht in der Lage vorher. Und
sie ist ja auch schon uralt eigentlich. Ne?
Ziemlich alt, genau. Es gibt ja diese berühmte
Netflix-Doku
und es gibt auch diese tolle Werbung noch, ne? Was war das? Was ist nochmal diese berühmte Handtaschenmarke? Celine, glaube ich, auch unter anderem. Sie ist so Model für Celine und sie sieht da auch schon ganz, so als 80-Jährige im Prinzip, genau.
Ja,
so kleine, zerbrechliche, aber wunderschöne, wunderschöne Frau, ja. Also das ist jedenfalls, das ist für mich jetzt der schwierigste Teil, glaube ich. Also wirklich so voll mit dieser eigenen Trauer, die zu verbalisieren und so weiter. Da bin ich, das ist wahrscheinlich so der dritte Schritt. Aber kommen wir jetzt zu dir, Hanna, und dem existenziellen Ereignis am anderen Ende des Spektrums und auch eben dem viel freudigeren Ereignis. Wie war das denn bei dir? Konntest du jetzt gibt es irgendwas, was sozusagen auf eine Art positive Weise spiegelbildlich gewesen wäre zu dem, was ich erzählt habe mit diesem Tod? Ja, was wäre das denn zum Beispiel?
Absolut, also es ist so viel, dass ich es jetzt erstmal sortieren muss. Das Erste ist natürlich, man denkt natürlich, man kann von der, also wir haben es ja der Frage nach der Erzählbarkeit gewidmet. Und bei der Geburt denkt man natürlich, man kann sie erzählen, weil sozusagen alle Beteiligten ja mehr oder weniger dabei waren und eben am Ende noch am Leben sind im Idealfall, und in meinem Fall war es ja auch so, man kann aber trotzdem auf eine seltsame Art und Weise trotzdem nicht davon erzählen, so, die ich glaube ich erstmal verstehen muss, weil also, dir widerfährt, also erstens ist ähnlich, also in Bezug auf das Sterben könnte man ja sagen, jetzt philosophisch gesprochen, das Subjekt des Sterbens ist überhaupt nicht so richtig klar, weil solange man stirbt, ist man zwar noch da, ist aber noch nicht gestorben. Also man hat die existenzielle Erfahrung des finalen Sterbens sozusagen nicht gemacht und danach ist man weg. So. Und bei der Geburt ist es eigentlich ähnlich. Wer ist das Subjekt der Geburt? So, es ist einerseits natürlich die gebärende Mutter, die diese sehr krasse körperliche Erfahrung macht, und es ist auf der anderen Seite vielleicht auch das Kind, was ich per se nicht daran erinnern kann. Also man hat so eine ähnliche Art von Fluchtpunktbewegung, würde ich sagen, wenn man sich philosophisch versucht zu fragen, wer erlebt da eigentlich was und kann dann davon berichten.
Das erinnert mich übrigens total an, da bin ich auch nochmal drüber gestolpert jetzt, den Anfang von Nabokovs Sprich, Erinnerung, Sprich. Mhm. Und da berichtet er so ganz lustig von einem Chronophobiker. Mhm. Und er behauptet, da Chronophobiker seien Leute, die im Gegensatz zu den meisten anderen, die einfach Angst vor dem Sterben und dem Tod haben.
Ja.
Das sind Leute, die haben Angst vor der Zeit vor ihrer Geburt.
Ach, jetzt
weil sie da halt natürlich noch nicht da waren. Und da berichtet er von einem, der sieht ein Bild, ein Foto seines Elternhauses mit seinen Eltern und einem leeren Kinderwagen. Und das ist der schon gekaufte Kinderwagen, der schon angeschafft war, und er war nicht da. Und angesichts dieses Bildes sei er regelrecht in existenzielle Panik verfallen, gewissermaßen. Ja.
Ja, das kann man auch verstehen. Das ist, also, wenn du zum Beispiel dem leeren Kinderwagen sagst, dann schaudert es mich richtig. Es ist ja auch das Gleiche. Also, es ist ja eine große menschliche Irrationalität und aber eine sehr verständliche Irrationalität, sich mehr vor der Zeit danach oder überhaupt vor dem Ende zu fürchten als vor dem Anfang. So, also am Ende, also wenn wir uns als Linien in der Zeit begreifen würden, dann ist davor und danach dunkel und wir können von beidem nichts berichten. Also mir geht es jetzt auch manchmal mit meinem Kind so, dass ich darüber nachdenke, ob er nicht noch irgendwie viel näher an irgendeinem Gespensterreich dran ist als ich. Also ob er noch von irgendwelchen Dingen weiß, von denen er dann nie wird erzählen können. Das ist ja auch interessant. Das Baby ist ja auch genau diese Art von Subjekt. Das ist ja wie so eine Blackbox. Er kann nicht sprechen, nicht in unserem Sinne. Vielleicht spricht er irgendeine göttliche Ursprache oder sowas. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen nichts von den Erfahrungen, die er gemacht hat. Wir wissen nichts von den Erfahrungen im Mutterleib. So. Und dann gibt es halt diesen radikalen Bruch. Und
fast schon, als hätte die Natur das irgendwie so eingerichtet, ne? Dass man von diesen beiden existenziellen Dingen nicht berichten kann.
Nicht berichten kann. Und eben auch von der Geburt kann man nicht berichten. Weißt du, also es gibt sozusagen eine anekdotisierte Version meiner Geburt, die ich jetzt erzählen kann. Also nicht meiner Geburt, sondern eben der, da fängt es ja schon an, der Geburt. Also,
Aber es ist auch deine Geburt.
Mhm. Und so, ich kann dir das natürlich alles erzählen, so wie lang die Wehen waren und wie stark die Schmerzen waren und wie schnell es dann eigentlich ging. Es ging super schnell, so, es hat nur 20 Minuten gedauert, die eigentliche Phase. Dann war der auf der Welt und man kann natürlich versuchen, Worte zu finden für die Art von Schmerz, die einem da widerfährt und warum es einerseits natürlich irgendwie der stärkste Schmerz ist, den man wahrscheinlich erlebt hat oder jemals erleben wird, aber andererseits dann irgendwie auch doch nicht so schlimm, weil man natürlich weiß, dass man in diesem Schmerz auf etwas hinarbeitet und dadurch nicht ganz so ausgeliefert ist vielleicht, wie man es sonst wäre. So, also all diese Dinge kann man beschreiben, aber sie entrücken so merkwürdig. So. Also man vergisst sich auch selber. Also mir ging es davor immer die ganze Zeit so, dass immer, wenn ich irgendwie meine Freundinnen auch schon in Bezug auf die Schwangerschaft oder so irgendwas gefragt habe, wann war denn das, dass sie mir nie antworten konnten. Und ich habe das Gefühl, das kann doch nicht sein, dass man so viel vergisst, also dass man so wenig erzählen kann. Aber es gibt irgendwie so eine Art von Schleierdelirium rund um diese ganzen Ereignisse, die es irgendwie unsprachlich machen. Und da ist es ähnlich. Also du hast angefangen mit dem nicht sprechen können, mit dem nicht lesen können. So, und das ist ähnlich. Und in dem Fall vielleicht nicht, weil es alles so krass ist. Also die Geburt ist dann krass. Sondern es muss irgendwas anderes sein. Es holt dich irgendwie in so eine Körperlichkeit zurück, die sehr, sehr schwer zu erzählen ist. Und ich glaube, da wird dann das Erzählen von der Geburt natürlich auch zu einem feministischen Thema. Also ich glaube, das ist ganz klar das, was daran anschließt. Also auch wenn man sich fragt, wie wird in der Literatur oder wie wird in Filmen damit umgegangen, ist ja immer die Frage, eben dann nochmal auf einer anderen Ecke, also Ebene, wer ist das Subjekt dieses Sprechens sozusagen? Also ist es die Frau, die über Schwangerschaft und Geburt spricht? Ist es der männliche Blick? So wäre es dann auch wieder das Subjekt dieses Erzählens. Und noch ganz kurz, bevor ich vielleicht dann versuche, ein bisschen konkreter zu werden, auch hier, ich sage Schwangerschaft und Geburt, du sagst Sterben und Tod. Also ich finde, da wird die Unschärfe so deutlich, von welcher Art von Ereignis man eigentlich versucht zu sprechen. Also was ist die Geburt? Ist das dieser Prozess des Herauspressens? Was ist der Tod? Ist es der Prozess des Erlöschens? Was ist das Sterben? Wann beginnt das Sterben? Ich meine, Heidegger würde sagen, es gibt eben diesen Vorlauf zum Tode, der ja das Dasein ausmacht, ne? Also sozusagen der Tod ist spurweise in unserer ganzen Existenz so immanent, dass er eigentlich unseren ganzen Sinn erst konstituiert. Es ist überhaupt kein Sinn, kein Sprechen, kein Dasein, kein Leben möglich ohne Tod und so ähnlich ist
das
mit der Geburt.
Das stimmt,
alles
aber ich meine,
Spurenelemente, wo fängt's an?
Du hast total recht. Ich meine, wenn man es so ein bisschen runterkochen wollte, könnte man natürlich sagen, es ist natürlich eine totale Unschärfe. Also es ist regelrecht definiert durch die Unschärfe, glaube ich auch. Aber so ein bisschen feiste vielleicht. Man könnte jetzt sagen, das wäre dann so die Heidegger-Parodie. Ja, wir haben schon den ganzen Tag Sonnenuntergang gewissermaßen. Mhm. Das stimmt natürlich. Also die Sonne, in dem Moment, wo sie anfängt aufzugehen, geht sie auch unter. Aber wir alle wissen ungefähr, wann der Sonnenuntergang losgeht. Ne? Und es ist eben noch nicht am Mittag quasi. Ja. Und man spürt es. Und so spürt man das zumindest. Und so spürt man das eben auch bei dem Sterben. Das ist dann es ist zwar ein, womöglich wird man auch überrascht oder man weiß, oha, letzte Woche hat das Sterben begonnen, aber man weiß, es war eben auch noch nicht vor 2 Wochen. Das ist dann wirklich eine sehr existenzielle, es ist wie so eine Hürde, die genommen wird. Und einerseits nimmt natürlich, also die Hoffnung verliert sich. Das ist, glaube ich, eine total wichtige, also eine Definition dafür.
Ja schon früher so bei euch, oder? Also auch so ein bisschen.
Nicht unbedingt, weil es gibt ja immer, weißt du, natürlich, auch wenn du weißt, das wird nicht gut ausgehen, gibt es immer noch Möglichkeiten, das quasi unendlich lange theoretisch zu verlängern. Also noch Behandlungsmöglichkeiten zum Beispiel. Also wenn, glaube ich, die letzte Behandlung ausgeschöpft ist und die Ärzte selber nur noch so die Achseln zucken, dann weiß man, jetzt hat man zum Beispiel einen anderen Bereich erreicht. So. Also ich denke schon, dass das, da gibt es schon, also man könnte regelrecht einen Katalog machen.
Ja.
Mit so, aber man spürt es eben
auch. Ja, ist interessant, du sagst auch wieder, du spürst das so. In dem Fall der Gebärden würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Das sind so genau die Art von irgendwie leiblichen Prozessen, die man anfängt zu spüren. Also ich habe auch gespürt, wann das losging und so. Da passieren dann ja auch Sachen mit dem Körper. In dem Fall spüre ich es. In eurem Fall würdest du sagen, dass du sogar als derjenige, der dabei gewesen ist,
die
das irgendwie
Familie
mitgespürt hat. So,
auf alle Fälle.
Es werdet ihr alle Teil davon.
Total. Also, und wir waren es ja irgendwie. Also wir haben ja alle unser normales Leben in Anführungsstrichen unterbrochen und sind halt für viele Wochen komplett da reingegangen. Und er war gewissermaßen das Zentrum. Und dann irgendwann natürlich muss er diesen Weg dann alleine gehen. Aber ich habe auch eine kleine Rede geschrieben, so für die Beerdigung. Und da habe ich, glaube ich, auch irgendwo gesagt, dass es sich ein bisschen anfühlt, als wäre man mitgestorben. Das ist jetzt, also ich würde mich jetzt schon wieder etwas davon distanzieren, weil es sich jetzt natürlich nicht mehr so anfühlt. Und das wäre ja auch fast blasphemisch oder so. Dass, also blasphemisch jetzt in einem unreligiösen Sinne, aber einfach unverschämt, das für sich in Anspruch zu nehmen. Aber in den unmittelbaren Tagen, davor und danach, da hat es sich eben durchaus so angefühlt. Dann hat man halt diese Gnade, dass man selber weiterleben darf. Aber die Identifikation und so die emotionale Durchlässigkeit ist, glaube ich, echt enorm, wenn man quasi auch das Glück übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber auch das Glück hat, als Familie sowas so intensiv erleben zu können, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Eben bei Joan Didion zum Beispiel, die hat ihrem Mann dann noch einen Whisky eingeschenkt und als sie ihn das nächste Mal anschaute, war er tot.
Ja.
Das war wirklich also ein Sekundentod zum Beispiel, der unangekündigt kam und das war bei uns wirklich das Gegenteil. Mhm. Ja. Und aber, ja, Hanna, du wolltest auch noch erzählen, also von einer Konkretion sozusagen. Und dann mich interessiert auch gerade, weil du gesagt hast, der feministische Blick oder die Geburt als ein feministisches Sujet sozusagen. Du hast dir von Patrick Süskind das Parfum angeschaut. Und das ist ja jetzt vermutlich ein sehr männlicher Blick, nehme ich an, oder? Noch wann ist es? Aus den 80er Jahren, glaube ich, ne? Ungefähr.
Ja.
Oder?
Ja. Genau, ist es. Das genaue Jahr weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
also nicht so Cutting-Edge-Feminismus wahrscheinlich.
Nee, es ist nicht Cutting-Edge-Feminismus. Ja, es ist ganz interessant. Also ich habe mir natürlich nicht nur das Buch angeschaut, aber ich habe auch versucht, so ein bisschen um das Thema herum zu lesen, was momentan aufgrund eben weil ich mich einfach um mein Kind natürlich kümmern muss, so ein bisschen begrenzt ist bei mir, also die Kapazität zu lesen, aus wiederum anderen Gründen. Aber ich bin eben bei Süßkind gelandet, weil es, glaube ich, also es erzählt ja für diejenigen, die das Parfüm nicht gelesen haben sollten. Ich zähle tatsächlich zu den wenigen Menschen, die das Parfüm noch nicht gelesen haben. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt über diese Geburtsrecherche sozusagen an diesen doch wirklich sehr packenden Text herangetragen wurde, der eben die Geschichte eines Geruchsmörders im 18. Jahrhundert erzählt, der sozusagen auf der Suche nach dem perfekten Duft diverse Frauen dann irgendwie häutet und abriecht und so. Alles sehr unappetitlich, aber literarisch auch sehr fesselnd. Und das beginnt mit einer Geburt, und zwar eben der Geburt dieses Mörders. Jean-Baptiste Grenouille heißt er, und seine Mutter wirft ihn, muss man schon fast sagen, eben auf dem Fischmarkt, also mitten all der übelsten Gestänke, die die Stadt Paris zu dieser Zeit zu bieten hat. Verrottende Fischkadaver und verrottendes Gemüse, Fäkalien, Schweiß, ungewaschene, seit Jahrzehnten ungewaschen umhergehende Menschen und so weiter. Und er wird geboren und stellt sich eben heraus, er selber hat keinen Körpergeruch inmitten all dieser Ekelhaftigkeit, und das ist dann eben auch das, was ihn von Anfang an eigentlich zum Ungeheuer macht in den Augen der Menschen, die dann mit diesem Baby zu tun haben, dass es eben nicht riecht. Und
was ja auch sehr erstaunlich ist, ne? Also Babys sind ja schon sprichwörtlich, ja. Eigentlich riechen die ja so toll.
Es ist Wahnsinn, es ist wirklich auch Wahnsinn, wie gut die riechen. Das ist Wahnsinn, ich kann die ganze Zeit. Und das Schöne ist auch, dass man sie ja ständig in der Gegend herumtragen muss, und man hat aber die ganze Zeit halt dieses Köpfchen dann so unmittelbar unter der Nase, dass man das eigentlich so die ganze Zeit immer nur so abschnuppern kann. Das ist unglaublich beglückend, auf jeden Fall. Also was mir daran exemplarisch erschien, ist eben genau, also wir sagten, der männliche Blick und eben die Ekelhaftigkeit, die mit der Geburt assoziiert wird ganz oft. Und das fand ich interessant. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht unter meinen Facebook-Freunden, was ihnen an Literatur einfällt, die wirklich den Geburtsvorgang, also wir haben jetzt ja hier wieder diese Unschärfe. Natürlich handeln ganz, ganz viele Bücher irgendwie von Geburt, Schwangerschaft und so weiter. Also ich meine, Menschen werden ja ständig geboren und irgendwie Kinder werden gezeugt und so weiter. Aber ich habe wirklich fragt, also dieser konkrete Geburtsvorgang, wo taucht der eigentlich in der Literatur oder auch in Filmen auf, was fällt euch da ein? Und ich habe das Gefühl, also jetzt so subjektiv geschätzt, irgendwie 60% der genannten Sachen waren irgendwie dystopische Bücher, also sowas wie The Handmaid's Tale, ja, wo also diese Netflix-Serie, genau,
Edward.
Der Report der Markt von Margaret Atwood, genau, eigentlich ist es ein Buch, aber auch eine Netflix-Serie, in der eben die unterjochten Frauen in einem dystopischen Staat nur noch als Gebärmaschinen dienen. Also das ist eine Geschichte, die aufgetaucht ist.
Aber das von einer weiblichen Autorin jetzt.
Das
und
sogar von einer weiblichen
Autorin. Auch oft im feministischen Kontext genannt.
Ja, ja. Genau, absolut. So, das fiel mir nur gerade zum Stichwort Dystopie ein. So dann bei Knausgard die sehr, sehr detaillierte Beschreibung der Geburten. Dann eben Patrick Süskind und so. Und dann tauchten also oder auch eben sowas wie Alien, diese ganzen Filme, diverse Horrorfilme. Von David Cronenberg wurde auch ein Horrorfilm genannt. Also ich hatte das Gefühl, es sind eigentlich immer unangenehme Beschreibungen eigentlich oder das Horrorhafte, dieses Hervorbringen.
Also die Geburt regelrecht als so eine Art Trauma oder vielleicht auch eine, tja, wie soll man das sagen, also eine männliche, also so eine Urangst im Grunde genommen.
Es ist ja auch eine weibliche Urangst, deswegen sind es so ein bisschen verschiedene Sachen. Also ich habe es gerade so in einem Atemzug genannt sozusagen. Also ich würde nicht sagen, dass der männliche Blick automatisch dazu führt, dass es auf eine ekelhafte Art und Weise beschrieben wird. Das wäre total verkürzt. Also es hat ja was per se irgendwie auch Grauenhaftes, diese Vorstellung, dass in einem etwas heranwächst, das dann aus einem herauspresst. So, also wenn man das jetzt erstmal so hört, wenn es jetzt nicht so Daily Business wäre.
Wären wir jetzt Aliens dann, alle und das, wir würden das wäre so News, da würden wir auch sagen, wie eklig.
Genau,
ne? Also so wie diese Urban Legend mit den Spinnen, die so unter der Haut dann so allmählich, ne, und dann alle so hervorplatzen sozusagen.
Genau.
Und es gibt ja auch solche ganz gemeinen, ich habe es kürzlich in so einem Naturfilm gesehen, solche gemeinen irgendwelche Viecher, die halt so Schlupfwespen und so weiter, ne, die ihre Eier dann eben in anderen legen und dann quasi so kuckucksmäßig, aber die radikalste Form, dann den Körper platzen lassen. Also wirklich genau wie ein Alien. Ja,
ja,
und das
genau,
stimmt.
Oder
also
auch die Fliege oder.
Und das ist im Prinzip natürlich eine ähnliche Geschichte, das stimmt.
Ja. Und dass das unsere Geschichte ist, also unser aller Menschengeschichte, ist ja irgendwie, also eine sehr merkwürdige Conditio Humana.
Und wenn du jetzt diese Dinge, die du da dann einerseits vor allen Dingen jetzt nach der Geburt dir also entweder erlesen hast oder dir angeschaut hast und das abgleichst mit deiner Erfahrung oder dem Erlebnis, könnte man vielleicht ja erstmal sagen. Erfahrung ist ja schon so eine Art verdautes Erlebnis regelrecht, aber dem Erlebnis dieser Geburt, was würdest du sagen? Treffen die das relativ gut oder hat sich das völlig anders angefühlt? Und wie hat es gerochen außerdem? Das interessiert mich natürlich auch.
Also gerochen hat es gar nicht schlimm, muss ich dazu sagen. Das finde ich echt erstaunlich. Das ist wirklich so dieser ganze Eisengeruch, das ist viel Blut. So, also riecht eigentlich die ganze Zeit viel Blut. Aber es ist jetzt nicht ekelhaft. Es ist jetzt nicht so, dass so alles, also oder war da zum Glück zumindest nicht so, dass jetzt alles aus dir hervorquillt. Und also so habe ich das eben von. Man ist sehr unbewusst. Also ich meine, das ist ja irgendwie das Ding, also das ist ja irgendwie das Ding. Du hast ja diese wahnsinnigen Schmerzen und sie steigern sich immer noch. Du weißt nicht, ob jetzt schon das Maximum der möglichen Schmerzskala erreicht ist oder nicht. Also das war bei mir so, dass ich einmal nochmal zurückgeschickt wurde, als ich in Kreißsaal gefahren bin, ist ja auch so der Klassiker. Und da schon wirklich dachte ich, also ich halte das nicht mehr aus. Wir sind dann mit dem Auto hingefahren. Ich bin alle 3 Minuten, musste ich meinem Freund sagen, dass er ranfahren muss. Und ich habe mich auf die Straße gestellt und habe gebrüllt, weil ich nicht mehr sitzen konnte. So, ja. Also es war, er hatte eine Lautstärke. Und dann sind wir hingefahren und dann war es aber eben noch nicht so weit. Der Muttermund war noch nicht weit genug geöffnet und wir wurden zurückgeschickt. Und ich dachte, ich raste aus, so, ja. Und dann haben die mir gesagt, ich soll jetzt erstmal irgendwie nochmal spazieren gehen oder irgendwie einen Kuchen backen oder sowas. Mir ist völlig unerträglich. Zumutung irgendwie erschien. Ich habe es dann aber tatsächlich sehr gut geschafft. Also die haben mir dann da auch nochmal, du lernst ja auch diverse Sachen schon im Geburtsvorbereitungskurs, eben Atemtechniken mit auf den Weg gegeben sozusagen. Und es ist schon sehr interessant, was man an krassestem Schmerz alles wegatmen kann. Und dann bin ich eigentlich zurück in der Wohnung wie so ein hospitalisiertes Tier da die ganze Zeit in irgendwelchen Schleifen herumgelaufen und habe yogische Geräusche vor mich hin gebrummt.
Aber Käsekuchen hast du keinen mehr gemacht?
Nee, eigentlich nicht mal. Wir hatten am Morgen noch Pancakes und das war dann für sehr, sehr lange Zeit das Letzte, was ich gegessen habe, weil man kann auch nicht, also mir war auch sehr schlecht, ich habe mich auch übergeben und so, also es ist alles nicht so schön für den Körper. Also es ist schon radikal und du merkst halt eben auch vorher, dass es passiert, weil du dich entleerst.
Aber nimmt man das dann selber schon auch als, wenn man jetzt wieder mal zu Süßkind zurückkommt, als quasi, nimmt man das so im in einem Register des Ekelhaften wahr oder eben überhaupt nicht? Weil es ist ja eben auch was Wunderschönes natürlich gleichzeitig. Es ist halt nur sehr unordentlich, könnte man sagen.
Ja, genau. Es ist sehr schmerzhaft und sehr unordentlich. Nein, überhaupt nicht in einem Register des Ekelhaften. Gar nicht. Also es käme mir auch völlig, also Ekel ist ja, glaube ich, auch immer etwas, ich habe da auch mal so ein bisschen mit beschäftigt. Das hat man zum Beispiel natürlich ganz klassisch in Sartres. Ekel ist ja eigentlich immer dann, wenn irgendwie Idee und Konkretes auf eine Art und Weise auseinanderfallen, dass Sinnlosigkeit entsteht. So, also ich glaube, Ekel ist eigentlich auf eine Weise ein Symptom von Sinnlosigkeit. Das hat man in der Ekel von Sartre zum Beispiel ganz am Anfang so in einer Szene, wo er auf einmal keinen Sinn mehr zu so einer, ich glaube, es ist eine Buddha-Statue, also beziehen kann, die mal unglaublich viel bedeutet hat sozusagen, und auf einmal, also klafft ihm sozusagen dieses sich nicht beziehen können als so eine Art von Ekelhaftigkeit entgegen, oder diese berühmte Schilderung der Hände, die ihm dann auf einmal wie Krabben erscheinen. Also ich glaube, es schwenkt immer dann ins Ekelhafte, wenn sozusagen Körperlichkeit und einfach intuitives in der Welt sein irgendwie auseinanderfallen, was dann eben im Falle von so einer postnatalen Depression wahrscheinlich beispielhaft stattfindet.
Genau, man kennt sozusagen. Das ja, das wird manchmal beschrieben, aber ja.
Genau, und das ist dann eben auch der Gegenstand dessen, was man dann vielleicht feministisches Schreiben über Schwangerschaft und Geburt nennen könnte. Also zum Beispiel Rachel Cusk, die, ich glaube, sie ist Britin, ich bin nicht ganz, also auf jeden Fall eine berühmte Autorin, die über die Schwierigkeiten auch des Kinderkriegens geschrieben hat mit Lebenswerk. Das ist so zu Beginn der Nullerjahre rausgekommen und war damals ein ganz, ganz radikaler Bruch mit der ja doch irgendwie vorherrschenden Ideologie, dass das Muttersein eben was per se Wunderbares sein müsste. Und diesem Buch sind viele nachgefolgt, also gerade eben von so Memoir-mäßig schreibenden Autorinnen, die dann sozusagen sich das Recht herausgenommen haben, einfach darüber zu schreiben, wie es auch natürlich alles nicht schön ist, wie es auch krass ist, wie es auch was mit dem Körper macht und wie man sich vielleicht auch von seinem Körper entfremdet. Ich muss sagen, ich empfinde das gar nicht so. Also ich finde das wirklich auch immer schwierig, weil ich ich habe das Gefühl, wir befinden uns da jetzt gerade in Deutschland in so einem total interessanten Punkt da. Also darin, wie über Mutterschaft gesprochen wird. Also es gibt wahnsinnig viele Bücher, zum Beispiel von der Journalistin und Schriftstellerin Antonia Baum, Stillleben, darüber, wie schwierig das auch alles ist sozusagen. Also wie man als Frau leidet, wie man sich irgendwie auch seinen Körper zurückerobern muss, wie man durch die Mutterschaft auch wieder in die Aporien des Kapitalismus und in die Aporien der Ungleichheit zwischen Mann und Frau hineingestoßen wird. Und ich habe das Gefühl, wenn man mal so ein bisschen anfängt, sich mit dieser ganzen Literatur zu beschäftigen, ja, also es ist sowohl Belletristik als auch verschiedene Sachbücher, die das so thematisieren, da hat man fast das Gefühl, man müsste Mutterschaft oder eben auch Geburt als sowas per se Problematisches empfinden. Ich hatte das eigentlich gar nicht. Also,
das ist natürlich wahrscheinlich auch so, wenn man es nicht als was Problematisches erfindet, dann kann man auch keine Bücher drüber schreiben.
Ja, genau.
Also, die kann man auch nicht verkaufen, etc. Sozusagen.
Genau, sowas kann man erzählen. Das ist schön. Ja, es ist schön. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm alles. Es tut halt einfach weh, aber ich fand es jetzt bisher weder ekelhaft noch so, dass es mich irgendwie von meinem Körper entfremdet hat. Ja, genau, also es sind nicht die Körperfresser.
Vielleicht schreibst du deswegen dann kein Buch drüber, sondern wir lassen es einfach sozusagen bei diesem Podcast bewenden.
Das Buch ist aber auch schon geplant. Ich habe noch Buchschulden, haha. Ach so. Ich muss ein Sachbuch schreiben. Okay. Nein.
Naja, aber ja, oder? Dann vielleicht lassen wir es einfach hier mal stehen an dieser Stelle und und versuchen dann das nächste Mal wieder sozusagen mehr in der Mitte des Lebens anzukommen, nachdem wir jetzt ja uns so an den Rändern aufgehalten haben in dieser Folge. Und dann wird der Kulturschock wieder in seine Normalität überführt, vermutlich.
Vermutlich, man weiß nicht, was noch alles.
Nee, genau.
Aber sterben wird hoffentlich niemand, geboren wird relativ sicher, zumindest also jetzt hier in unserem beschränkten Kreis.
Ich darf hier mal auf Holz klopfen und hoffe, dass unser Produzent das durchgehen lässt, sozusagen. Das ist ein Störgeräusch gilt. Also. Und wir leben natürlich wirklich in sehr unnormalen Zeiten, das ist ganz klar.
Völlig unnormal.
Insofern, also von einer richtigen normalen Wiederkehr kann man da noch nicht sprechen.
Aber es ist ja eigentlich auch alles jetzt wieder sehr schön. Muss man sagen, es gibt ja auch noch positive Ereignisse.
Total.
Und Trump ist weg und es gibt einen Impfstoff, das ist schon gut.
Ja, stimmt, Impfstoff. Ich habe das vorhin nur so halb auf dem Fahrrad gehört und so weiter. 90%ige Chance, aber das ist dann das Thema für einen anderen Podcast und im Zweifelsfall auch nicht unter von den Kulturleuten. Ne?
Na, aus dem Wissenschaftsressort.
Gucken wir mal, was uns jetzt noch einfällt. Okay, genau, Hanna, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, und ihr hört uns natürlich wie immer auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei Apple News oder auf Spotify und natürlich auf unserer angestammten Homepage welt.de. Wir freuen uns, wenn ihr im zweiwöchigen Rhythmus reinhört.
Das hast du hervorragend gesagt, Hanna. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann.